Gnade sei mit euch und Friede von Gott dem Vater und dem Sohn, dem Heiligen Geist. Amen. Ich darf Sie bitten, sitzen zu bleiben. Der Predigtext steht im Markus-Evangelium, im 16. Kapitel, die Verse 15 bis 18. Aber ich sage noch einen Satz vorher. Zunächst einmal, liebe Gemeinde, wir befinden uns in der Woche nach Ostern. Wir haben gehört, Jesus ist auferstanden. Er hat sich seinen Jüngern wiederholt gezeigt. Und bei seinem allerletzten Besuch sagte er zu ihnen: Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die folgen werden, denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird es besser mit ihnen werden. Heute leben wir nicht nur nach der Auferstehung Jesu, sondern wir leben auch nach diesen letzten Worten Jesu. Und da stellt sich die Frage, was ist eigentlich aus diesen Aufträgen Jesu geworden? Was haben Jesu Jünger, seine Nachfolger, die Christen, die Kirchen, die Gemeinden, was haben die bis heute bewirkt? Diese Frage hat sich in den USA auch ein Journalist gestellt. Er suchte die christlichste Stadt Amerikas. Er suchte jene Stadt, wo die meisten Kirchen waren und wo die meisten Menschen in die Gottesdienste gingen. Und das war laut Kirchenstatistik Dallas. Nun wollte er wissen, wie sich diese Christlichkeit auf Dallas ausgewirkt hat. Er schaute sich sehr viele Statistiken an, und zwar zur Kriminalität, zur Sicherheit, vor allen Dingen auch zur Sicherheit auf den Straßen, Statistiken über Polizeieinsätze, über das Justizwesen, den Strafvollzug. Er sah sich das Gesundheitssystem an, das Schulwesen, die Rettungsdienste, Verteilung der Krankheiten, Geburtenrate, Verfügbarkeit von Freiwilligen, den Arbeitsmarkt und so weiter. Eben alles, was zu einem gelingenden und funktionierenden Gemeinwesen dazugehört, inklusive natürlich der allgemeinen Wirtschaftslage. Am Schluss kam heraus, Dallas hat keine Lebensqualität. Hier möchte unser einer nicht leben. Miserable Infrastruktur, hohe Kriminalität, Ungleichbehandlung von Menschen verschiedener Herkunft oder Rassen. Ja, aber damit gab sich der Journalist noch nicht zufrieden. Er ging mit diesem Bild einer kaputten Stadt zu einigen bekannten und führenden Pastoren. Er legte ihnen das Ergebnis seiner Untersuchungen vor und fragte: Wie lautet Ihre Antwort als christlicher Leiter auf den Zustand ihrer Stadt? Ausnahmslos sagten alle mit verschiedenen Worten: Das geht mich nichts an, ich bin Geistlicher. Vor 47 Jahren hat mich der Gewerkschaftssekretär von Leoben zu einer Betriebsversammlung nach Donauwitz mitgenommen. Und ich erlebte dort hautnah diese aufgeheizte Stimmung unter den Arbeitern. Schließlich ging es schon damals um Stellenabbau. Ich habe noch so die Zahl 200 im Kopf. Ich fragte später meinen Lehrpfarrer, was denkt und tut hier die Kirche? Darauf bekam ich die Antwort: Das geht uns nichts an. Über Favoriten habe ich nicht so viel herausgefunden wie der Journalist über Dallas. Ich hätte auch nicht gewusst, wo ich nachschauen soll. Wie Favoriten wirklich ist, das wissen Sie sicherlich sehr gut, denn Sie leben ja hier. Interessant ist aber, dass die Kriminalstatistik sagt, dass es hier fast genauso viele Delikte gibt wie in Graz. Graz hat 270.000 Einwohner, Favoriten hat 179.000. Witzigerweise 179.179. Das war 2012. Was aber sonst nicht gut läuft in diesem Bezirk, das verschweigt Wikipedia. Und all die Homepages über den Bezirk, die man anklickt, die schreiben nur über tolle Dinge. Die letzte mir bekannte Schlagzeile war der Messerangriff in der Fußgängerzone. Gab's, glaube ich, dann noch einmal was, aber dann wollte ich meine Predigt nicht mehr ändern. Seitens der Kirchen gibt es, wenn ich mich da nicht verzählt habe, 15 römisch-katholische Gemeinden, 2 evangelische und meines Wissens nur eine freikirchliche. Die Frage, wie wirken diese Gemeinden in diesem Bezirk, darf man sicherlich stellen. Was bewirken die Christen in Favoriten? Was bewirken die Gemeinden in ihrem jeweiligen Umfeld? Wir wissen, der Glaube muss Folgen haben. Paulus spricht davon sehr deutlich im Epheserbrief in den Kapiteln 4 und 5. Und zwar sagt er, sprecht Wahres, lügt nicht, geht nicht zornig auseinander, seid keine Diebe, arbeitet redlich, stellt das faule Geschwätz ab, seid untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen. Wenn all das eingehalten wird, kann eine Gemeinde sehr groß werden und die Segnungen Gottes erfahren. Denn der ursprüngliche Auftrag Gottes an sein Volk war, du sollst ein Segen sein und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Das gilt auch für uns. Diese Segnungen beziehen sich auf alle Gebiete eines Gemeinwesens. Ich darf Ihnen 5. Mose 28 einmal ans Herz legen. Lesen Sie das ganze Kapitel durch. Ich lese jetzt nur den Beginn. Gesegnet wirst du sein in der Stadt, gesegnet wirst du sein auf dem Acker, gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes, der Ertrag deines Ackers und die Jungtiere deines Viehs, deiner Rinder und deiner Schafe, gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. Natürlich müssen wir das Wort übertragen auf unsere heutige Zeit. Der Korb, das ist sicherlich der Warenkorb gemeint. Und was die Frucht des Leibes ist, wird man wahrscheinlich auch nicht erklären müssen. Es ist jedenfalls deutlich, dass damit all unser Tun und all unser Arbeiten gemeint ist. Im Alten Testament, da gibt es Bedingungen, die diesen Segen auslösen. Grundsätzlich ist es die Erfüllung des Willens Gottes. Und Gott will, dass in seinem Volk Shalom herrscht. Das ist eine Verkürzung, wenn man sagt, Shalom ist Friede. Das ist mehr. Shalom ist Friede, Wohlstand und Gerechtigkeit für alle. Und zwar für die Bürger genauso wie für die Ausländer, für Wohlhabende genauso wie für Arme. Diese Vorgabe wird in der Praxis ausgeführt durch die Forderung zur Einhaltung der Gebote, die Gott seinem Volk gegeben hat. Jesus hat sich von diesen Geboten nicht verabschiedet, sondern im Gegenteil. Auf die Frage, was das höchste Gebot sei, antwortet er, du sollst lieben Gott deinen Herrn von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen zwei Sätzen ist das ganze Gesetz enthalten. Landa Cope hat ein Buch geschrieben, über das man einige Predigten halten könnte. Der Frau Paris habe ich das schon mal angedeutet, dass das kommen wird. Heute ist es soweit. Es geht bei ihr um folgende Bereiche. Sie gibt also biblische Denkanstöße für wertorientiertes Handeln in unserer Gesellschaft. Und zwar anhand von Politik und Regierung, Wirtschaft, Wissenschaft, Kirche, Familie, Bildung, Kommunikation und Kunst, aber auch Unterhaltung, damit die Jugend auch ihre Freude hat. Das Buch beginnt mit der Beschreibung des Zustandes von Dallas und seiner kirchlichen Situation, so wie eingangs dargestellt. Und über das nächste Kapitel schreibt Cope: Wir haben den christlichen Verstand verloren, und zeigt auf, dass die Verkündigung allein der Erlösung und der Bekehrung zwar nicht falsch ist, das ist aber nicht genug. Das allein genügt nicht. Jesus hat nie vom Evangelium der Erlösung gesprochen, sondern er lehrte das Evangelium vom Reich Gottes. Das bedeutet, dass wir nicht nur wiedergeboren werden sollen, beziehungsweise in Christus eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung sein und so leben sollen, wie Paulus sagt, sondern wir sollen in allen Lebensbereichen in Gottes Willen hineinwachsen. Wir sollen unseren Sinn erneuern lassen und jeden Gedanken mit den Wahrheiten von Gottes Reich gefangen nehmen. Das heißt, es gibt kein drinnen und draußen. Es gibt kein hier in der Kirche und da draußen am Räumernplatz. Kein geistlich und kein weltlich. Es gibt auch nicht diese Trennung, die wir immer wieder schmerzvoll erleben zwischen den Liberalen und den Frommen. Fragt sich dann immer, wer wen wie sieht. Das gibt es nicht. Es gibt aber auch nichts, was uns nichts anginge. Auch wenn manche Politiker meinen, dass die Kirche zu bestimmten Fragen den Mund halten sollte. Ich möchte aus Landa Copes Buch einen Bereich herausgreifen, so wie zu Beginn schon angedeutet, und zwar den Bereich Politik und Regierung. Und jetzt können Sie dann Ihren Handzettel verwenden. Wir gehen ein wenig entlang anhand der Altarlesung. Zunächst, was ist der Zweck einer Regierung? Moses hat zunächst sein Volk allein regiert, sich alle Probleme und Streitereien angehört und sie gelöst. Das wurde ihm zu viel, denn das Volk ist groß geworden. Ich kann euch nicht mehr allein tragen, denn der Herr, euer Gott, hat euch so zahlreich werden lassen, sagt er im Vers 9 und 10. Und fragte: Wie kann ich allein tragen eure Mühe und Last und euren Streit? Ihr merkt, dass ich da noch gut höre. Aufgrund dieser Frage, wie kann ich allein tragen eure Mühe und Last, euren Streit, sehen wir, ist der Zweck der Regierung, dieses Problem zu lösen. Eine Regierung erfüllt demnach hauptsächlich den Zweck, die Bevölkerung eines Landes, der Bevölkerung eines Landes eine objektive und vertrauensvolle Quelle der Schlichtung und Rechtsprechung zu geben. Diese Quelle sollte den Kleinen und den Großen, Vers 17, dienen. Also nicht nur immer einer bestimmten Klientel, ja. Und so inspirierte Gott Moses, eine Struktur zu schaffen, die das leistete, was die gesamte Bevölkerung an Rechtsprechung benötigte. Das heißt aber auch, dass Gott eine solche Ordnung will. Darum kann Paulus auch im Römerbrief sagen, dass jede Obrigkeit von Gott ist. Gott will das Prinzip Obrigkeit. Wie sich diese dann darstellt, das ist natürlich eine andere Sache. Speziell, wenn jetzt diese Serien jeden Samstag laufen von Hugo Bortisch. Sehr zu empfehlen. Die Frage ist nun, wie entsteht so eine Regierung? Entsteht sie so, dass ein eloquenter Mensch aufs Podium steigt und schreit, mir müsst ihr alle gehorchen, ihr seid alle ruhig, ich rede? Nein, so will das Gott nicht, sondern er sagt, schafft herbei weise, verständige und erfahrene Leute unter euren Stämmen. Die will ich über euch zu Häuptern setzen. Vers 13. Wer hat also die Führungspersonen bestimmt? War das Moses oder war das Aaron? Nein, das Volk hat bestimmt und gewählt. Das Volk. Falls wir heute noch Zweifel haben, wer wo das allgemeine Wahlrecht erfunden hat, dann wissen wir es jetzt besser. Es war vor 1230 vor Christus in der Wüste auf der Sinai-Halbinsel. Also, das Volk wählt und Gott gibt dem Volk die Autorität über die Regierung. Gott überträgt dem Volk durch seine Ordnung das Recht und die Verantwortung zu bestimmen, wer über es herrschen soll. Gott lässt das Volk wählen. Und welche das Volk gewählt hat, die setzt Gott dann ein. Wir fragen nun weiter, worauf kommt es bei der Regierungsbildung noch an? Wir hörten aus Vers 13, schafft herbei weise, verständige und erfahrene Leute. Weise und verständig, ja, das verstehen wir. Aber erfahrene, woher sollten die Erfahrungen gesammelt haben, wenn es noch keine Regierung gab? Doch schaut man sich das hebräische Wort genauer an, so merkt man, dass es hier eigentlich um Wissen und Kenntnisse geht. Es sind Leute gemeint, die ihren Beruf gelernt, Lebenserfahrungen gesammelt haben und, wir würden heute so sagen, eine möglichst umfassende Bildung haben. Solche Leute kann man aber nur dann wählen, wenn sie bekannt sind, wenn sie allgemeines Ansehen genießen. Und da merken wir, das hat dann auch etwas mit dem Charakter und ihrer Herzensbildung zu tun. Doch wie entsteht dieses Ansehen? Ein Nigerianer meinte einmal, dass der größte Unterschied zwischen Europäern und Afrikanern darin bestünde, mit welchem Maßstab das Ansehen eines Menschen eingeschätzt würde. Europäer beurteilten einen Menschen eher nach seinem Besitz, seiner Leistung oder seiner öffentlichen und wirtschaftlichen Stellung. Afrikaner hingegen bewerten, was andere von dem Betreffenden halten. Das heißt, man war in einem Stamm angesehen, wenn man in der Gemeinschaft angesehen war. Bei diesem afrikanischen Denkansatz geht es um Beziehungen. Es geht um den Charakter und das Verhalten in der Stammesgemeinschaft. So legt nun auch Gott dem Volk die Verantwortung auf, den Charakter der Führungspersonen zu beurteilen. Bezüglich Weisheit und Verständnis legt Gott auch die Verantwortung in die Hände des Volkes. Es hatte zu definieren, was weise und was verständig zu bedeuten hatte. Gott eröffnete somit die Debatte. Da gab es sicher dann nächtelange Diskussionen zwischen den Zelten in der Wüste. Aber damit formte Gott die Menschen seines Volkes von den Einzelnen zu Bürgern. Was war nun der nächste Schritt? Schafft herbei aus euren Stämmen, sagte Moses. Es war klar, was gemeint war. Es waren alle Stämme gemeint. Nicht nur der Stamm Juda, Benjamin und Ephraim, die dem heutigen israelischen Kernland entsprechen, sondern alle. Wir sehen ja heute, dass in all den Ländern, wo eine Volksgruppe von der Regierung ausgeschlossen wird, Konfliktpotenzial entsteht. Südafrika ist ein gutes Beispiel und Nelson Mandela zeigte, dass es auch anders geht. Aber bleiben wir lieber in Europa. Ich denke, da wären auch noch einige Hausaufgaben zu machen, zum Beispiel bezüglich der Roma, der Sami oder der Ungarn in der Slowakei, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Gott will also, dass das ganze Volk in der Regierung vertreten ist. Und was hat nun das Volk dazu gesagt? Das Volk antwortete Moses, ja, das ist eine gute Sache, die du tun willst. Vers 14. Wir haben gehört, dass Moses im Auftrag Gottes gesprochen hat. Das war der Vers 3, den ich vor die Altarlesung gesetzt habe. Und darum kann man die Antwort des Volkes auch als Antwort an Gott verstehen. Doch viel wichtiger ist, was dieser Satz ausdrückt. Es sind nicht ein paar Leute, die zu Moses gehen und sagen, ja, okay, passt schon. Oder, wie man heute so sagt, gefällt mir. Sondern das Volk als Ganzes sagt dies. Alle zusammen, einmütig. Das Volk ist einer Meinung. Es zeigt Einheit und Einigkeit. Von Jesus wissen wir, dass Einigkeit das Um und Auf für gelingendes Regieren ist. Jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet. Und jede Stadt oder jedes Haus, das mit sich selbst uneins ist, kann nicht bestehen, sagt Jesus. Beispiele dazu aus der österreichischen Parteienlandschaft möchte ich mir jetzt verkneifen. Das kennen wir ja alles. Einigkeit ist aber auch in anderer Hinsicht wichtig. Denn Jesus verheißt, wenn zwei unter euch eins werden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren. Somit stehen und fallen auch Gebetserhörungen mit unserer Einigkeit oder Einheit. Dieses Prinzip der Einigkeit haben die Israeliten immer wieder verlassen. Wir können im Alten Testament nachlesen, dass ihnen das meist schlecht bekommen ist, bis hin zur heutigen israelischen Politik. Das Volk hat also in Einigkeit zugestimmt und Moses setzte weise und erfahrene Männer ein, als Oberste über 1000, über 100, über 50 und über 10 und als Amtleute für die Stämme. Das ist Vers 15. Wir sehen, dass auch sofort dem Gemeinwesen eine Struktur gegeben wird. Das ist ein sehr geschicktes Modell, denn es geht immer sehr schnell, dass Informationen weitergegeben werden können. Von Moses zum Volk, vom Volk zu Moses. Ich möchte hier ganz bewusst nicht von oben und unten sprechen, denn hier gibt es nur ein Oben und das ist Gott, der Herr. Also, die Regierung war gebildet und nun schritt man zur ersten Amtshandlung. Man setzte sich zusammen und erarbeitete eine Gehaltstabelle für die Abgeordneten. Das haben wir Zwenniglaucher. Schon eingeschlafen. Also, das war es nicht. Die erste Amtshandlung war, dass die Rechtsprechung geordnet wurde. In Vers 16 und 17 lesen wir, richtet Recht, wenn einer etwas mit seinem Bruder hat oder mit dem Fremdling. Ihr sollt die Person nicht ansehen, sondern sollt den Kleinen hören wie den Großen und vor niemand euch scheuen, denn das Gericht ist Gottes. Richtet Recht. Was Recht und gerecht heißt, wird ausgeführt. Gemeint ist dasselbe Recht für alle, ob Israeliten oder Ausländer, Einheimische oder Fremdlinge. Eines der wesentlichen Ziele Gottes mit seinem Volk ist die Einhaltung dieser Gerechtigkeit für alle. Ich darf darauf hinweisen, in der kleinen Konkordanz, die jeder Lutherbibel, und zwar die Lutherbibel von 1984, angehängt ist, gibt es auch den Begriff Fremde. Und da kann man dann nachlesen, was Gottes Wille diesbezüglich ist. Findet ihr eine kleine Zusammenstellung. Damit die Richtenden auch wissen, wem sie verantwortlich sind, steht hier, das Gericht ist Gottes. Sie sind Gott verantwortlich. Es ist Gottes Sache zu richten. Warum wurde das so festgelegt? Ganz einfach, damit sich die Richter nicht vor anderen Menschen, Mächten und Einflüssen fürchten. Sie sollten immer daran denken, dass sie sich als von der Regierung beauftragte Justizvertreter zuallererst vor Gott verantworten müssten. Aber es sollte auch ein Berufungsrecht geben. Waren die Fälle zu schwierig, um zu einem Urteil zu gelangen, oder brachten die Ermittlungen kein Ergebnis, so konnte man berufen. Man durfte mit dieser Sache zu Moses gehen. Das steht in Vers 17. Er hörte sich dann den Fall an und er fällte ein Urteil. Soweit über eine arbeitsfähige Regierung, wie sie zustande kommt, und über eine Rechtsprechung. Was bedeutet das nun für uns? Gott beruft uns dazu, als Teil unseres Glaubenszeugnisses gute Bürger zu sein. Gott hat die Staatsgewalt eingesetzt und die Verantwortung dafür uns übertragen. Dieses bekannte Wort und oftmals zitierte aus Jeremia 29, suchet der Stadt Bestes, wird zu einem frommen Wunsch oder einer leeren Worthülse, wenn keine Taten folgen. Darum geht auch ein Christ zur Wahl oder zu einer Abstimmung, worum es auch immer geht. Christen haben dazu nicht nur das Recht oder die staatsbürgerliche Pflicht, sondern den Auftrag Gottes. Gott ist gerecht und er will, dass sein Volk sich für Gerechtigkeit einsetzt. Zu den großen Themen der Bibel und damit auch zu den großen Themen Gottes gehört Gerechtigkeit für die Schwachen und die Menschen, die in der Gesellschaft kein Mitspracherecht haben. Dazu gehörten im alten Israel die Kinder, die Frauen, speziell die Witwen, die Einwanderer. Das kann man sicherlich heute auch noch so sagen und wir würden wahrscheinlich nur mit ein paar Begriffen ergänzen, etwa Asylanten, Menschen mit Migrationshintergrund, Angehörige von ethnischen und religiösen Minderheiten, Obdach und Arbeitslose. Gerechte für Große und Kleine, für Arme und Reiche. Das ist uns aufgetragen. Diesen Auftrag können und sollen wir erfüllen. Und diesen Auftrag sollen wir aber auch an unsere Kinder weitergeben. Wir müssen ihnen erklären, welch großartiges Recht und welche Verantwortung uns Gott gegeben hat. Mir ist schon klar, dass wir heute mit unseren Parteien manchmal unsere liebe Not haben. Das sind gewisse Aussagen oder Inhalte des Parteiprogramms, die man als Christ locker unterstreichen kann. Blättert man um, steht auf der anderen Seite dann etwas und sagt, nein, da kann ich nicht mit. Das ist mir schon alles klar. Und ich denke, dass sich auch manche schon vor der Nationalratswahl im Herbst fürchten, weil sie nicht wissen, was und wen sie wählen sollen. Ich werde nie vergessen, dass in meiner Kindheit Bischof May einmal einen Vortrag gehalten hat. Zwischenfrage, Bischof May, ist das noch allen ein Begriff? Die Älteren nicken. Viele schütteln den Kopf. Bischof May war der zweite Bischof unserer Kirche. Der erste war Bischof Eder. Vorher hat es nur Superintendenten gegeben, große Gebiete. Ja. Und May war also, wie gesagt, der zweite. Der hat dort draußen gewohnt, wo früher die Pfarrgemeinde Hütteldorf war. Kann man nicht mehr schauen, ist nichts mehr da davon. Stehen andere Häuser drüber. Also, der hat einen Vortrag gehalten mit dem Titel Wen sollen wir wählen? Es ging, wenn ich mich recht entsinne, um die Wahl eines Bundespräsidenten. May stellte alle Kandidaten vor, ihre Einstellungen und ihre Ansichten, wofür sie eintraten, was von ihnen zu erwarten war und was von ihnen oder auch was nicht von ihnen zu erwarten war, was sie konnten und was sie nicht konnten. Man konnte sich also aufgrund dieses Vortrages ein Bild machen. Und zum Schluss sagte er in etwa, wenn Sie mich jetzt fragen, wen soll ich nun wählen, dann werde ich Ihnen das nicht sagen. Das müssen Sie selbst entscheiden. Damit, mit dieser Anekdote möchte ich sagen, wir haben uns zu informieren. Wir haben die Wahlwerbenden zu beobachten und nicht zu vergessen, wie sie sich bisher verhalten haben. Und noch etwas zum Schluss. In der Apostelgeschichte und im zweiten Buch Mose lesen wir, dass wir Politiker nicht verfluchen sollen. Statt Fluch steht uns vielmehr das Segnen an. Gebet und Segnen für unsere Regierung. Das ist auch unsere Aufgabe und unser Auftrag. Wohl dem, der Freude hat an den Geboten des Herrn. Amen.